Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde, natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Vorab, diese Folge wird präsentiert von meinem Werbepartner BodyLab24 und mit dem Code GRENZENLOS, alles groß und zusammengeschrieben, bekommst du sage und schreibe 27% auf ausgewählte BodyLab-Produkte. In der heutigen Folge gibt es wieder was Besonderes. Ich habe wieder mal einen Gast da, den Chris Warner aus Essen, Physiotherapeut. Und der Chris, der arbeitet ja deutlich anders als andere Physios, die ich bis jetzt kannte. Und ich bin heute in seiner Praxis. Und ja, der Chris erzählt euch einfach mal was, wie er arbeitet und warum er andere Dinge oder Dinge anders macht als andere Physios. Herzlich willkommen, Chris. Erzähl mal was über dich.
Ja, danke Christian für die Einladung. Freut mich, wenn ich ein bisschen was über mein Konzept erzählen kann, weil dahinter verbirgt sich grundlegend erstmal eine Vision, die Physiotherapiebranche so ein bisschen zu revolutionieren. Und das Konzept, womit wir arbeiten, das stelle ich mir eigentlich so vor, so sollte es auch in anderen Praxen gehen. Das Problem ist, dass das in der Branche einfach nicht so, beziehungsweise im System mehr oder weniger nicht so gut funktioniert. Denn es gibt so ein paar Schlüsselfaktoren, die einfach elementar wichtig sind, damit man überhaupt vernünftige Erfolge mit Patienten oder Klienten hat. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt tendenziell schon eher so im muskuloskeletalen Bereich unterwegs, also orthopädisch, chirurgisch, viel chronische Sachen, schon eher Projekte. Menschen kommen zu uns, die vielleicht schon ein bisschen mehr ausprobiert haben, was aber nicht alles so funktioniert hat. Und wir arbeiten auch mit speziellen Ärzten zusammen, die unsere Auffassung von Medizin und Physiotherapie teilen. Also grundlegend verfolgen wir einen Coaching-Ansatz, / verhaltenstherapeutischen Ansatz, der auf ein paar Grundfesten einfach basiert. Unter anderem ist ganz wichtig erstmal, dass man vernünftige, fachkompetente Personen hat als Mitarbeiter. Also gute Physios mit einer gewissen Persönlichkeit, das kann man natürlich nicht immer direkt erwarten. Deswegen ist auch relativ wichtig, da die geeigneten Menschen zu finden, die so ein Konzept auch teilen, die darüber hinaus auch einfach Interesse an Bewegung und so weiter haben. Dann braucht man einfach Zeit in einem Termin, ja, also nicht die typischen 6x20 Minuten, wovon 10 Minuten irgendwie kulant die Praxis noch zubuttert. Und man braucht Zeit im Verlauf mit dem Patienten, ne? Weil manchmal hat man eine Hypothese zu Beginn, die dann vielleicht aber erstmal nicht korrekt ist oder sich erst nach ein paar Wochen herausstellt. Und so viel Zeit muss einfach sein, da muss man eben viel erklären. Also Edukationsprozesse sind wichtig, wie lange sowas dauert. Patienten haben da typische Fragen und wenn man die nicht beantworten kann oder auch nicht erklären kann, dann verliert man die Menschen sehr schnell. Also gerade in einem Ersttermin braucht man ziemlich viel Zeit. Und dann kommt noch dahin zu, dass wir einfach mit ein paar Fachrichtungen, natürlich auch Ärzten, zusammenarbeiten, um Sachen zu kombinieren und alles dann an einem Ort, unter anderem auch Osteopathie, chiropraktische Methoden. Und aber im Kern geht alles um Verhaltensänderung, natürlich auch mit ein paar Einflüssen von außen. Und das Ganze muss dann zum Teil auch Wochen, Monate fortgeführt werden. Aber ganz wichtig ist, wir können nur zur Tränke hinführen, trinken muss man dann natürlich selber. Also wir können nur mit dem Patienten gemeinsam Strategien entwickeln, die für den Alltag funktionieren, mit bestem Wissen und Gewissen.
Du hast gerade gesagt, du arbeitest mit Ärzten zusammen. Was sind das, Orthopäden dann primär? Oder?
Genau, tendenziell eher Orthopäden, ein paar Internisten auch, aber hauptsächlich Orthopäden. Wir haben selbst viele Patienten, Klienten, die Ärzte sind, nahezu 30-40%. Und da sind natürlich verschiedene Fachrichtungen dabei, deswegen haben wir natürlich so auch ein gutes Netzwerk. Also wenn irgendwie mal irgendwas Urologisches ist, Proktologisches, was auch immer, können wir da ein gutes Netzwerk anzapfen, bekommen auch schnell Termine. Deswegen ist es halt auch, muss man leider sagen, es ist eine reine Privatpraxis. Ich bin selber privat versichert, weil ich das System kenne. Ich finde es selber traurig und schade, dass es so ist. Aber wir können einfach eine bessere Arbeit bisschen außerhalb vom gesetzlichen Versicherungssystem leisten. Anders wäre das einfach gar nicht möglich. Hier haben wir den Spielraum, den wir brauchen. Da kann man sich jetzt auch natürlich über den Heilmittelkatalog auslassen, der auch veraltet ist. Also das europäische Umland macht das alles viel besser. Also geht das leider nur, so wie wir arbeiten bisher, im Selbstzahlerbereich. Das ist dann aber eher Personal Training, weil wir eine Legitimation brauchen, um zu arbeiten. Oder man ist voller Heilpraktiker, sektoraler Heilpraktiker. Den mache ich jetzt zum Beispiel auch Ende des Jahres, damit wir selber im Rahmen der Physiotherapie verordnen können, damit der Erstkontakt einfach noch reibungsloser verläuft. Ja, aber tendenziell sind wir hauptsächlich orthopädisch, muskuloskeletal unterwegs, aber auch so ein bisschen so im Lungenfachbereich, internistisch, atemtherapeutisch auch.
Wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt richtig Probleme im Bewegungsapparat, irgendwas, ich habe jetzt viel ausprobiert, wie läuft so ein Ersttermin? Wie findet man dich überhaupt? Also deine Kontaktdaten werde ich nachher in der Podcast-Beschreibung reinpacken, aber der ruft dich an und sagt, ich habe jetzt hier ein Privatrezept für, weiß nicht, eine Stunde immer, 10 Mal und dann macht ihr einen Termin aus oder wie läuft das ab, damit sich meine Hörer das mal so ein bisschen vorstellen können, weil ich glaube, viele der Hörer, die ich habe, kommen aus Essen und die suchen vielleicht genau jemanden wie dich, der da helfen kann, weil ich habe auch zu meiner Sache, ich hatte viel Ausbildung, die Hörer wissen das, ich habe von meiner Verletzung erzählt, ich war eigentlich mit meinem Latein am Ende und ein Bekannter von uns beiden, der Eduard Carsten, Grüße gehen raus, Eduard, ne? Der hat mir das empfohlen und so geht es ja über Weiterempfehlungen. Ne? Und wie läuft das bei dir dann ab?
Ja, das ist in der Tat im Moment, wo ich auch dran arbeite, an der Sichtbarkeit. Wir haben eigentlich nur 90% Empfehlungen. Das Team ist jetzt gewachsen. Jetzt sind wir, was die räumlichen Kapazitäten angeht, so ein bisschen auch ausgelastet. Sonst tritt man sich auf die Füße. Wir gucken mal, dass ein paar Leute dann zum Eigentraining dazukommen. Aber ansonsten sind wir nicht so gut sichtbar, verglichen mit jetzt anderen Praxen hier, weil... das hat jetzt auch ein paar Google-Gründe, Homepage-Gründe, wo ich dran arbeite. Ansonsten läuft das eigentlich so ab wie in jeder Praxis auch. Ne? Wir müssen natürlich immer aufklären, dass wir eine reine Privatpraxis sind. Ich orientiere mich auch, was die Gebühren geht, an dem normalen Heilmittelkatalog. Deswegen, wir brauchen eigentlich nur mal eine Kombination aus diversen Heilmitteln, ne? Damit wir natürlich auch mit einem gewissen Honorar, was wir vergüten, einfach auch arbeiten können, weil das kriegen wir nicht hin für ein paar Euro, weil wir uns wirklich Zeit nehmen. Man bekommt bei uns ja noch im Online-Mitgliederbereich, gibt es eine App, also es gibt einen Trainingsplan mit nach Hause. Der muss ja dann nach dem Termin geplant werden. Den machen wir dann, wenn die Patientinnen gar nicht mehr da sind und betreuen dann auch. Fragen jeden Tag nach, also wir haben wirklich echtes Interesse an den Menschen. Das ist nicht gefaked und es ist auch nicht, wir haben keine Liste, die wir abarbeiten, wo dann steht, du musst jetzt den und den fragen, wie es ihm geht, sondern das kommt aus dem Bauch heraus, wirklich aus dem Gefühl und wir wollen wirklich Ziel erreichen. Und letzten Endes, man kann eine Mail schreiben, man kann es einfach anrufen. Wir haben jetzt keine Anmeldekraft hier, deswegen ist manchmal WhatsApp auch besser, einfach mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder per Mail, dann wird sich irgendwer mal melden. Ne? Manchmal geht auch jemand ans Telefon, aber wir sind meist halt eigentlich den ganzen Tag irgendwo beschäftigt und wenn mal einer am Telefon vorbeiläuft, dann gehen wir auch dran und dann kann man einen Termin ausmachen. Aber je komplexer die Probleme sind, fragen natürlich am Telefon auch erst nochmal nach und gucken, wer macht zum Beispiel den Anamnesetermin, den ersten. Macht das die Osteopathin, die Claudia, weil vielleicht doch erstmal passiv ein bisschen was vorbereitet werden muss. Oder wird es direkt ein aktiver Prozess, dann macht das vielleicht ein Physiotherapeut. Wenn es eher in Richtung Muskelaufbau, Personal Training geht, dann kann das auch eine Personal Trainerin oder Personal Trainer hier machen. Also je nachdem, mit welchem Problem man kommt, ist dann nach dem Erstgespräch am Telefon, wenn man schon mal raushören kann, die in die Richtung geht, dann wird dann delegiert an die und die Person, die dann beginnt. Aber meistens ist es eine Mischung aus passiven, aktiven und vor allem therapeutischen Maßnahmen.
Also man merkt schon, da ist richtig viel Herzblut drin. Das merkt man auch, wenn man hier reinkommt. Man fühlt sich halt wirklich sehr, sehr willkommen. Also ich bin auch sehr kritisch für Leute, die ich in meinen Podcast einlade, weil es einfach, ich möchte auch meinen Hörern oder auch vielleicht auch meinen Kunden, die vielleicht zu mir ins Training kommen und sagen, ich brauche jetzt mal Hilfe, weil ich habe Schmerzen. Ich bin kein Schmerztherapeut, ich bin kein Physio. Ich möchte die halt gerne weiterempfehlen. Und ich glaube, hier haben wir wirklich die perfekte Praxis gefunden hier in Essen und Umgebung. Das heißt, es wird sich auch für euch lohnen, auch mal ein paar Kilometer anzufahren, um mal sich das anzuschauen. Ist dein Werdegang? Wie bist du hierzu gekommen? Weil ich meine, es ist ja schon wirklich anders. Also wenn man sich das ein bisschen vorstellt für unsere Hörer oder für meine Hörer, ich habe nicht gedacht, als ich hier reinkomme, dass es eine Physiopraxis ist. Ich habe eher so gedacht, es ist so eine richtige so Richtung Crossfit-Box. Ja, man kommt rein, man sieht Ruderergometer, Ski-Erg, Bikes. Ja, und es ist eigentlich anders aufgeteilt. Keine viele Behandlungsräume, sondern eher Bewegungsräume, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ja.
Genau, das war mir auch immer besonders wichtig, dass man einfach, wenn man reinkommt, quasi direkt in der Trainingsfläche steht. Ne? Die hat sich natürlich so entwickelt, am Anfang stand da nicht so viel, hat jetzt auch ein paar Platzmangelgründe. Ne? Aber ich wollte, dass wenn man, sobald man die Praxis, ist dann halt noch Praxis, betritt, dass man einfach direkt weiß, sie geht zum Aktivität. Mit der Zeit hat sich natürlich dann auch gerade durch Empfehlungen rumgesprochen, die wissen, wie wir arbeiten, die Leute suchen das dann speziell und deswegen ist das quasi, hat das dazu geführt, dass jetzt die Praxis so aussieht, wie sie aussieht. Aber ich habe natürlich meine, also grundlegend als Physiotherapeut habe ich angefangen, habe meine Ausbildung gemacht, das ist aber auch schon 12 Jahre her, am Alfred Krupp. Übrigens, die Osteopathin, die bei uns arbeitet, ist die stellvertretende Schulleitung vom Alfred Krupp. Also die hat mich unterrichtet. Ich hatte noch mein Bewerbungsgespräch bei ihr vor 13 Jahren und so hat es dann angefangen. Aber habe schon während der Ausbildung habe immer ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut, habe eigene Gedankengänge entwickelt und die Fehler auch im Bereich der Physiotherapie gesehen. Und da muss man natürlich nach der Ausbildung erstmal irgendwo anfangen zu arbeiten. Hätte ich zum Beispiel Lymphdrainage machen müssen, hätte ich sofort den Job an den Nagel gehangen. Das wäre nichts für mich gewesen. Erstmal, ich bin halt. Da muss man vielleicht auch nochmal sagen, es gibt 3 Arten von Therapeuten. Es gibt Educator, Empowerer und Treater. Die Claudia ist halt typischer Treater, also sie behandelt hauptsächlich hands-on an der Bank und gibt dann natürlich ein paar Impulse in Richtung Übungen und Verhalten und Ernährung vielleicht auch. Und ich war schon zu 90% immer der Empowerer, also Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und wenn man sich normal den Alltag in der Praxis anguckt, dann ist das hauptsächlich Hands-on-Arbeit, Treaten, Durchballern, irgendwie Fließbandarbeit, also du kannst keinem wirklich helfen. Und das macht Therapeuten, die eigentlich hervorragend sind und genau das, was die Bevölkerung, die Gesellschaft jetzt braucht, die fallen raus und die sind sehr schnell enttäuscht von dem Job und versuchen es dann vielleicht nochmal, aber die meisten, 70% hören auf. Die wirklich guten Therapeuten hören nach 1,5 bis 3 Jahren eigentlich auf, die männlichen. Bei Frauen ist es noch was anderes. Aber so sind die Zahlen leider. Und ich wäre auch fast unter die Statistik gefallen im Bereich Berufsaussteiger und habe so 1,5 Jahre in der klassischen Praxis gearbeitet in Krefeld an der Bank. Und habe aber immer mal direkt selbstständig freiberuflich. Ich habe unterrichtet für ambulante Pflegedienste, dann habe ich an der Schule unterrichtet, wo ich selber gelernt habe, also manuelle, Trainingstherapie, Biomechanik und Psychologie, Pädagogik, kamen so ein paar Fächer dazu. Das habe ich so nebenbei gemacht und habe mich dann natürlich weiterentwickelt, ein bisschen Richtung mehr Training, Ernährung. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, habe dann meinen Job gekündigt und dann hätte ich in der Praxis anfangen können oder für einen Verein so ein Boutique-Gym aufbauen, Abteilung. War halt so ein Kleingruppentraining, kennst du auch, eine Bewegungsbude. Da hat alles quasi angefangen mit so, wo ich so meine Gedanken so ein bisschen festigen konnte, ohne jetzt dieses Risiko einer Selbstständigkeit zu haben. Und dadurch hat sich so ein bisschen auch Netzwerk aufgebaut. Das war ja eigentlich dann am Anfang, ihr habt ja auch damals quasi parallel gestartet, ne, mit Kettlebell
Robot. Ja,
genau. Und wir waren ja sogar noch einmal bei euch mit Tobi.
Ja, ne? Genau.
Da wusste ich noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Ne? Da stand ich, machst du Physiotherapie, Personal Training weiter oder geht es dann so in die Vereinsarbeit, was aber auch soziale Arbeit war. Also wurde gefördert durch Jugendhilfe, SOS Kinderdorf und darüber wurden quasi, weil es ein Verein war, natürlich irgendwie dann auch quersubventioniert, das Equipment und so. Das habe ich dann 3 Jahre gemacht, mich natürlich weiterentwickelt, habe dann nebenbei, dachte ich, weil ich auf der Suche war, wo geht's hin, habe dann nochmal angefangen zu studieren, Philosophie und Kommunikationswissenschaft. Das habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil dann hatte ich Freundin, Selbstständigkeit, Uni, also auch vor Ort, das war dann irgendwann zu viel. Und dann habe ich immer gedacht, komm, mach einfach, ne? Hab die Eier und gründe die eigene Praxis, übernimm nicht irgendeinen Mist. Dann ging es in Richtung natürlich Flächen suchen, weil wenn man dieses Konzept, was jetzt hier ist, es ist stark abhängig von der Fläche, die du jetzt weißt. Ne? Du kommst rein und es geht nicht überall. Du brauchst hohe Decken, ne? Du brauchst Parkmöglichkeiten. Es muss irgendwie Essener Süden sein in dem Fall jetzt, weil du musst ein gewisses Bewusstsein schon da sein. Gerade wenn du anfängst, ja, jetzt kommt das alles so von alleine, weil sich das halt rumspricht, ne? Und die Leute das auch zunehmend suchen. Und so hat es dann irgendwann angefangen, erstmal online so ein bisschen, habe mich irgendwo eingemietet. Dann hatte ich die erste Praxis in der Witteringstraße, also eine Straße weiter. Da hatte ich meinen ersten Mitarbeiter. Vorher habe ich aber nur Coachings gemacht, auch wenn da physiotherapeutische Sachen dabei waren. Aber ich war so enttäuscht von dem Job und habe das nie nach außen getragen. Und dann kam Corona, im Zuge dessen habe ich dann eine Privatpraxis angemeldet, was halt super kinderleicht. Du brauchst deine Berufsurkunde, zahlst ein 2 Jahre ans Gesundheitsamt und dann war es das. Dann geht's schon los. Und dadurch habe ich dann auch mal so ein paar Privatpatienten betreut. Ja, und das wurde dann immer mehr. Dann habe ich jemanden eingestellt, den ich unterrichtet hatte. Hatte aber auch ein Dreivierteljahr davor noch an einer weiteren Privatschule Teilzeit unterrichtet. Und so habe ich mich dann wieder zunehmend in den physiotherapeutischen Beruf zurückgearbeitet mit meinen Ideen, aber so, wie ich es besser machen möchte. Und ja, dann ist das zunehmend gewachsen, weil wenn man sich Zeit nimmt und mit vernünftigen Konzepten arbeitet, dann hat man letzten Endes auch Erfolge. Und natürlich, Patientinnen sind auch gar nicht unwichtig. Also die müssen schon, wie gesagt, schon mitmachen. Da muss eine intrinsische Motivation da sein, sonst kann man einfach nicht helfen. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Dann wurde das alles immer größer, Fläche zu klein. Umgezogen, glücklicherweise dann was gefunden, eine Straße direkt weiter, ne, doppelt, mehr als doppelt so viel Fläche. Neue Therapeutin mit rein, Claudia, ne, die vorher haben wir über Ecken so zusammengearbeitet, war dann aber auch blöd, ne, wenn die Leute dann irgendwie nicht an einem Ort Termine kriegen, die Kommunikation ist dann halt ein bisschen schlechter, ne, als wenn alles an einem Ort ist und wir tauschen uns jede Woche aus über die Patienten und gucken, wo wir dann, ich mag den Begriff Patienten auch gar nicht zum Beispiel, ich sag dann über Klienten, Klienten klingt aber auch immer so.
Schwierig, was man dann
hinsetzt. Ne? Deswegen
Kunde Praxis, ist auch nicht genau, so schön. Ne?
Genau, Praxis ist es auch irgendwie nicht so richtig. Deswegen fehlt eigentlich die Begrifflichkeit der deutschen Sprache, was es wirklich ist. Es ist aber auch kein Fitnessstudio, ne? Auch wenn es vielleicht nach außen so aussieht. Ja, letzten Endes gab es dann noch einen Mitarbeiterwechsel und dann habe ich ziemlich lange gesucht, dass ich noch jemanden finde, der ins Konzept passt. Das hat ein Dreivierteljahr gedauert. Und das ist jetzt der Benny zuletzt, gerade erst gekommen. Ne? Mit dem hast du ja dann... Jetzt, der begleitet dich und ja, jetzt ist das Konzept so wie es ist, jetzt wird dran gefeilt und durch Kooperation mit anderen Ärzten stehen dann halt einfach noch bessere Möglichkeiten, dass wir die bestmögliche Arbeit leisten können im physiotherapeutischen und übergreifenden Rahmen.
Warum würdest du sagen, also ich kenne ja selber, ich habe viel Physio durchgehabt, ich hatte auch mal Operationen und so weiter, diese Betreuung nach der OP zum Beispiel, Schulter-OP gehabt. Ja, also das war so ein bisschen Shishi, Hand auflegen, ein bisschen Mobi machen. Also von meiner Kenntnisstand hätte ich das auch alleine zu Hause machen können, wenn ich mir die Übungen gezeigt hätte und gesagt hätte, pass auf, die und die Winkel machst du in den und den Wochen. Warum wird in anderen Praxen nicht so gearbeitet? Warum ist das, was du hier machst, was ich ziemlich geil finde, nicht der Standard, wie es eigentlich sein sollte? Auch für, sage ich mal, Kassenpatienten, dass sie zumindest ein bisschen mehr Trainingsansatz haben und weg von der Liege, weg von ich manipuliere ein bisschen und dann geht es dir zwei Tage gut und dann kommst du wieder und weil es dir wieder beschissen geht, weil du nichts geändert hast an dem Verhalten, wie du vielleicht gehst, dich bewegst.
Ja. Ja, das ist die Frage, die ich mir immer gestellt habe. Warum muss ich ein Konzept daraus machen, dass ich mich um Menschen kümmere, dass ich mir Zeit nehme und wirklich Interesse daran habe? Warum muss ich da ein Konzept daraus machen? Das ist für mich ein ethisches Gebot eigentlich, ne? die goldene Regel. Ich behandle Menschen so, wie ich behandelt werden möchte. Und Grundproblem ist, wie gesagt, der Zeitmangel. Ne? Da resignieren dann viele. Wir haben mega Unterschiede in der Ausbildung. Ne? Also das ist immer noch ein Modellstudiengang Physiotherapie. Also ich habe selber nicht studiert, weil das gab es damals noch gar nicht. Zumindest hier in Deutschland. Die zwei Jungs, die jetzt bei mir sind, die haben studiert, die haben einen Bachelor da drin, da kann man natürlich irgendwo noch einen Master machen, da muss man sich auch ewig lange für anmelden und dann kannst du auch nicht wirklich mehr, hast einfach nur den Mastertitel. Das ist ein Ding, dass eben, es gibt Privatschulen, die staatlichen Schulen und da ist ein Riesengefälle in der Qualifikation und in der die Ausbildung einfach vonstatten geht und hängt auch sehr stark von den Dozenten ab. Ja, also da gibt es wirklich gut bis schlecht und dann natürlich Therapeutenpersönlichkeit. Also wenn ich jetzt mich unterhalte mit Claudia zum Beispiel, weil er selbst ja auch als Dozent tätig, die neue Generation, es nimmt immer mehr ab an Qualität. Also ich muss leider fast sagen, wenn mich jemand fragt, ob er den Job ausüben möchte, dann muss ich echt lange, muss erstmal schlucken und drüber nachdenken. Wir brauchen dringend gutes Personal. Also es ist eine Frage von der Generation, der Gesellschaft, weil wir halt spezielle Persönlichkeiten brauchen in der Physiotherapie, die das Konzept umsetzen. Es ist eine Frage von Problemen im System, Zeitmangel, keine Folgeverordnung durch die gesetzliche Versicherung. Dann viele Praxen hängen halt noch sehr stark hinterher, was evidenzbasiertes Arbeiten angeht. Die arbeiten mit alten Konzepten, haben auch keine Zeit, sich weiterzuentwickeln, weil die ballern halt einfach 3x20 Minuten durch Es fehlt dann die Kompetenz auch im Trainingsbereich, weil die hast du eigentlich nur, wenn du selber trainierst und dich darüber hinaus beschäftigst. Weil das ist, ich habe es ja selber unterrichtet, es ist ein Mini-Fach. Ne? Ich habe dann versucht, was besser zu machen. Also keiner kennt sich wirklich mit Training aus, richtig, auch wenn das auf dem Curriculum steht. Das ist ein Riesenproblem. Und ja, dann die Bezahlung, das ist natürlich auch ein Fakt. Ne? Also das mittlerweile gibt es ein bisschen mehr Kohle seit 2021 für die einzelnen Sachen und dass viele einfach sagen, ich arbeite hier ab, kriege eh nicht mehr Kohle, meine Karriere ist irgendwie am Ende nach 2 Jahren, mache ich die 2 großen Fortbildungen und dann mit resignieren. Dann gibt es halt vielleicht ein paar Leute, die machen die selbstständig, so wie ich, aber viele gründen dann auch so in dem Rahmen, wie es bisher geht im System, weil dann hast du Zahlen, die du nutzen kannst, kannst mit zur Bank gehen. Also ich muss, also bis, dass ich einen Kredit kriege für die Sachen, lange unmöglich, weil ich mit einer Beamtin verheiratet bin. Ne? Mhm. Damals hätte ich noch den KfW-Förderkredit bekommen, aber ich war schon zu lange selbstständig und das ist ausgelaufen. Dann habe ich die Kohle wieder zurückgegeben, weil dann war eben Corona. Ja, also überhaupt mal mit dem Konzept, was keiner kennt, zu starten, ist auch schon schwierig, weil ihr gibt keiner Geld dafür. Ne? Und deswegen muss ich alles so ein bisschen aus eigenen Mitteln langsam aufbauen, organisch wachsen, gute Arbeit leisten, overdelivern immer, also die Erwartung einfach immer übertreffen. Und das ist das Problem, dass es im System einfach nicht gibt. Also wie gesagt, zusammengefasst Zeitmangel, Geldmangel, mangelnder Kenntnisstand der Therapeuten durch schlechte Ausbildung und immer noch keine vernünftige Akademisierung in dem Rahmen. Plus die Guten hören auf aus den gegebenen Gründen, die sind weg und dann hast du nur noch Leute, die irgendwie andere Leute kaputt massieren, sonst irgendwas, weil es lohnt sich ja nicht. In 5, was willst du in 15 Minuten machen? Ne? Geht einfach nicht.
Das fängt auch, glaube ich, auch schon beim Arzt an. Also ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich was hatte, jetzt gehst du als Sportler zum Arzt, also Arzt, sage ich mal, Mitte 50, ja, hat dann noch dieses Krafttraining, ist ganz schlecht für den Körper. Ja,
ja, stimmt.
Dieses Gefühl, ja, habe ich dann, dann gucken sie dich an, du bist ein bisschen muskulöser als andere. Ja, sie machen zu viel Sport, kommst du als Übergewichtiger zum Arzt, ja, sie haben zu starkes Übergewicht, das liegt daran, du wirst gar nicht ernst genommen. Und wenn du dann doch mal einen Arzt hast, der ein bisschen sportliches Verständnis hat, die gibt es, dann hast du deine Verordnung, der schreibt dir das auf, aber dann findest du den Therapeuten nicht.
Genau. Das ist auch noch der Punkt, dass Ärzte haben keine Ahnung, was wir machen. Ja, und eben auch oftmals nicht wirklich Ahnung von Bewegung, ne? Und können dann natürlich dementsprechend nicht richtig empfehlen. Deswegen die Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten, die wissen, wie wir arbeiten, die haben selbst das gleiche Verständnis, die machen das selber und können natürlich dementsprechend auch besser empfehlen und arbeiten dann auch nur mit so Praxen zusammen, die dann halt mit dem eigenen Verständnis auch zusammen.
Aber wenn jetzt einer unserer Hörer nicht so nah bei uns wohnt, wie wir das gern hätten, dass wir die zu dir schicken können, ich sag mal so 50 bis 100 Kilometer kann man schon hier fahren, bin ich einfach der Meinung. Wenn jetzt jemand hat aus München beispielsweise oder aus Hamburg, der sagt, ja, ich würde gern, aber das sind halt 500, 600 Kilometer, die ich fahre. Woran erkennt jemand einen einigermaßen guten Physio? Wie kann der das rauskriegen? Hast du da einen Tipp für die Leute, dass sie sagen, ey, ich bräuchte mal Physio, aber ich bräuchte richtig, ich bräuchte jemanden, der mir das zeigt?
Ja, also ein akademischer Titel ist schon auf jeden Fall von Vorteil, mittlerweile, muss man einfach so sagen, weil das sind einfach alles jüngere Therapeuten, weil es das einfach vorher gar nicht gab. Also ein Bachelor ist schon vollkommen ausreichend. Ja. Dann sollte auf jeden Fall, wenn man einen Termin bucht, auch im gesetzlichen Rahmen, man kann halt was dazu zahlen, dann ist man halt Selbstzahler. Dann unter 45 Minuten macht es einfach keinen Sinn, irgendwas zu machen. Es wird nicht funktionieren, ne? Außer es ist irgendwie immer kurz, irgendwas, wie du sagst, manipulieren oder so, das hält aber in der Regel nicht so lange. Außer es war wirklich mal eine Ausnahme, dann reichen auch mal 10, 15 Minuten. Aber wenn es komplexere Probleme geht, dann brauchen wir auch komplexe Lösungen und die sind nicht immer auf der Hand. Und deswegen, Zeit ist ein Riesenfaktor, akademischer Titel auch, muss aber nicht zwingend sein. Und wenn man sich die Vita des Therapeuten anguckt, der sollte Ahnung von Bewegung haben, definitiv. Muss kein Leistungssport sein oder sonst irgendwas, aber der sollte vielleicht auch selber auf eine bestimmte Art und Weise ein bisschen aussehen, auch wenn das jetzt vielleicht auch Klischee ist, aber wenn er selbst sich nicht bewegt und vielleicht auch nicht gerade fit aussieht athletisch, dann wird es auch nicht so wirklich viel Ahnung von wem.
Ich würde sagen, du hast recht. Also ich habe das ja schon auch bei Ärzten. Wenn du dir einen Arzt anguckst, das ist meine Meinung, wenn du zum Orthopäden musst, weil du eine orthopädische einen Verdacht hast, eine orthopädische Erkrankung zu haben oder eine Verletzung zu haben und hast das Glück, schnell einen Termin zu bekommen, guck den Orthopäden vielleicht mal an, wenn das einer ist, der auch keine gute Körperhaltung hat, der vielleicht 20, 30 Kilo Übergewicht hat. Warum soll der dir eine richtige Empfehlung geben, wenn er es selber nicht hinbekommt? Auch wenn dein Therapeut, also es muss, wie gesagt, wie du schon sagst, kein Leistungssportler sein, da muss jetzt nicht Arnold Schwarzenegger rauskommen oder Usain Bolt oder sonst irgendwelche.
Authentizität ist wichtig, Echtheit. Ne? Also der Rat ist ja dann nicht unbedingt weniger wert, aber das körperliche Aushängeschild signalisiert ja schon, dass der Mensch auf eine bestimmte Art und Weise sein Leben lebt. Und da wir halt auch als Vorbilder funktionieren, wir haben ja halt, also ich bin selber selbstständig, ne, ich arbeite viel und wir haben ja halt auch viele High-Performer, die auch alle irgendwie arbeiten, die nehmen mich, also ich verstehe die auch besser, ne, und dann fühlt man sich auch irgendwo für die Patienten sich besser verstanden. Deswegen, das ist schon wichtig, dass jemand authentisch ist in dem, was er sagt. Nicht, weil von dem anderen der Rat weniger wert ist, aber du siehst, ob die Person das wirklich auch selber umsetzt. Deswegen, die therapeutische Allianz ist mitunter das Wichtigste. Das ist ein eigener Wirkfaktor, dass man sich mit dem Therapeuten identifizieren kann, gut versteht, dass man eine Beziehung eingeht und dann eine vernünftige Kommunikationsstruktur hat. Das muss wachsen mit der Zeit. Und deswegen braucht man schon jemanden, mit dem man gut klarkommt. Und am besten ist halt, man hat eine Empfehlung. Ne? Mit einem ähnlichen Problem oder man wird dann empfohlen, muss man sich mal umhören. Klar, Google-Rezension kann man auch faken und so weiter. Deswegen Empfehlung irgendwo einhören ist wichtig, akademischer Titel. Die Vita des Therapeuten ist relevant und Zeit. Zeit ist der wichtigste Faktor. Dann muss man natürlich auch muss man die Kohle haben, muss auch bereit sein. Aber damit fängt es schon an, bereit sein, vielleicht auch da selber reinzuwissen. Wenn man jetzt gesetzlich versichert ist, im privaten Rahmen, okay, gut, kein Problem.
Obwohl da auch mittlerweile auch viel kürzer wird. Ich sehe das halt auch bei mir, wenn ich da mal irgendwelche Rechnungen einreiche, dann denkst du dir so, das ist eigentlich ein Standard und dann wird es nicht gezahlt. Dann hast du plötzlich irgendwas Außergewöhnliches, wo du schon sagst, ach, eigentlich brauche ich es gar nicht einreichen und plötzlich kriegst du das bezahlt, also so cool ist privat auch nicht mehr, ne? Weil wir gehen viel in Vorleistungen, du weißt es selber.
Ich habe auch einen Betrag, den ich im Jahr zahlen muss, bevor ich was einreichen kann. Deswegen gucke ich auch, dass ich selber gesund bleibe. Und das ist auch das Ziel, dass wir gehen ja darüber hinaus. Also das, wenn Leute mit einem muskuloskeletalen Problem kommen, sprich meistens sind ja irgendwie Schmerz, dann muss man nicht nur den Körper betrachten, sondern den gesamten Lifestyle und da nach Lösungen suchen und überhaupt nach Ansätzen suchen. Deswegen, man bekommt viel mehr, weil das meiste sind Fehler in der Lebensführung irgendwo. Und die muss man lernen aufzudecken, dann viel erklären. Die Health Literacy, also das Gesundheitsverständnis in Deutschland, ist dermaßen schlecht. Deswegen fallen ja auch viele auf so Sachen rein, wie, wenn man es jetzt mal in die Liebschauen bracht oder so, mit reduktionistischen Erklärungsmodellen, die natürlich irgendwo vielleicht auch erstmal logisch klingen, aber eigentlich kompletter Bullshit sind. Ja?
Also, oder fit in 2x20 Minuten genau, die Woche. Ne?
Das heißt Erfahrung, Erwartungshaltung. Ja, und meist lernt man dann auch sehr viel über sich selber und nur diesen Wert zu erkennen, ne? Und nicht nur seine Karte dahin zu legen, man weiß gar nicht, was zahlt die Kasse überhaupt. Ne? Also der Durchschnittsdeutsche kostet das Gesundheitssystem in 80 Jahren Leben eine 250.000 Euro und er weiß es nicht mal. Weil er für jeden kleinen Scheiß einfach seine Karte irgendwo hinlegt und er weiß nicht, was da bezahlt wird. Ne? Als Privatversicherter kriegst du die Rechnung nach Hause, da musst du dir erstmal in Vorleistung gehen. Dann weißt du, oh krass, das habe ich jetzt bezahlt. Ne? Aber als gesetzlich Versicherter weißt du nicht. Ne? Und das ist eben auch eben das Problem im Gesundheitssystem. Ne? Wenn du jetzt nicht Arzt bist, ne? Im physiotherapeutischen Bereich sind die Margen recht gering. Und da muss man mit viel Herzblut dabei sein, dass man sagt, okay, ich hab Bock, einfach was zu verändern und reicht es oder machen wir das hier nicht.
Es ist ja auch so, wenn du jetzt, bist wahrscheinlich so ein Mensch, höre ich jetzt einfach mal so raus, bin ich ähnlich, wenn du jetzt einen Kunden, nennen wir es jetzt mal Kunden, Klienten, Patienten hast, du willst eigentlich, dass der relativ schnell fertig ist. Dass der wirklich sagt, okay, wir hatten das Problem, wir haben das verändert und wenn das Problem so nachhaltig verändert, dass es auch nicht wieder auftaucht. Genau. Ja, das habe ich hier das Gefühl zum Beispiel. Ja. Ja. Und wenn ich sehe das bei meinen Kunden auch, wenn die verstehen haben, wie man sich Trainings plant oder wie man vernünftig sein Leben oder seinen Tag plant, dass man auch gewisse Prozesse abstellt oder Störfaktoren abstellt, dann sind die bei mir relativ schnell aus dem Coaching raus und der Platz geht an den nächsten.
Das ist auch noch der Plan hier. Und das ist natürlich ist natürlich wirtschaftlicher, die Menschen immer einfach im Unternehmen zu halten. Ne? Aber der Plan ist eigentlich, eben wie du schon sagst, die Leute sollen Hilfe zur Selbsthilfe, Empowerment. Und dann bei Fragen können sie sich gerne melden, aber dann muss man sich nicht mehr die Woche sehen, dann muss man sich vielleicht nur einmal im Monat sehen, dann in gewissen Abständen. Aber dass sie verstanden haben, wie sie selber mit ihrem Problem umgehen können, sich nur in Notfällen dann noch melden. Und dann wird eben der Platz frei für den Nächsten, weil wir haben unglaublich viel Menschen, die Bedarf haben. Ne? Und fast jeder eigentlich, ne? In jeder Alterskategorie.
Ja, und jetzt hast du ja durch diese Folge vielleicht auch nochmal ein paar mehr Menschen, die auf dich aufmerksam geworden sind. Was ich noch ganz toll finde, ich bin so ein Fan von traditioneller chinesischer Medizin. Mhm. Und meine Ärztin, die das auch macht, hat mir damals gesagt, dass in der chinesischen Medizin, wo die früher noch, also ganz früher im Kaiserreich noch waren, dass die chinesischen Ärzte erst bezahlt worden sind, wenn der Patient wirklich gesund und geheilt war. Das ist doch auch mal ein Ansatz, wo ich sagen würde, der Arzt sollte vielleicht erst sein Honorar bekommen dürfen, wenn er auch wirklich das geschafft hat und sagt, oder einen Behandlungsplan erstellt hat, dass er sagt, okay, wir wissen, durch Erfahrungswerte in 6 bis 8 Monaten ist das Ding gegessen, wenn du das und das machst.
Genau.
Und nicht immer da und da und da und hin und her. Das wäre halt ein Ansatz, aber vielleicht können wir ja irgendwie für das Gesundheitssystem verändern. Ich meine, wenn es keiner macht.
Genau, da habe ich mir auch natürlich viel Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, es wird bottom-up sein. Also es wird der Konsument wird dann irgendwie Anforderungen stellen, was jetzt auch schon zunehmend kommt. Ne? Wenn man sich auch anguckt, ne, also die PKV-Versicherungen werden immer mehr freiwillig. Die Leute, die rausrutschen, sind meist Leute, die dann bei ihren Eltern versichert waren und dann geht's nicht mehr. Fast alle Deutschen haben irgendwie eine Zusatzversicherung in irgendeinem Rahmen. Also die Schere geht leider weit auseinander. Ich kenne super viele Ärzte, die sagen, ich kann das nicht. Also die noch irgendwie eine gewisse Moralvorstellung haben, ich kann das nicht mehr, diese 2,5 Minuten Medizin. Ein paar, die sind komplett abgestumpft, das ist egal, da geht es dann nur um Zahlen. Aber die mit einer vernünftigen Gesinnung, die machen sich auch zunehmend selbstständig im Privatsektor. Und das ist natürlich meine kleine Bubble, die ich hier nur wahrnehme. Ist mir klar und wir haben auch Praktikanten, die zu uns kommen. Ich sage denen auch, dass sie jetzt nicht repräsentativ für den Job. Ne? Das habe ich mir hart erarbeitet, dass wir hier so luxuriös arbeiten können, dass es auch Spaß macht, wir Erfolge haben. Aber das findet man in der Regel halt nirgendwo. Ne? Gibt ein paar Praxen, ne? Ein bisschen größer, eine gute Trainingsfläche. Aber es ersetzt nicht Zeit, Therapeutenpersönlichkeit und eine vernünftige Kommunikation. Es ist leider nicht möglich. Deswegen hat eine Praxis hat auch irgendwann eine gewisse Größe erreicht. Sobald da irgendwelche großen Managementstrukturen reinkommen, dann wird irgendwann nur noch auf wirtschaftliche Faktoren geachtet und dann ist man halt wieder nur noch eine Nummer. Deswegen, Betriebe können gar nicht so groß sein, dass es man kann dann Quantität immer noch besser vielleicht als in ganz altmodisch arbeitenden Praxen, aber der Betrieb hat irgendwann eine Größe erreicht, dann funktioniert das nicht mehr. Dann gibt es noch Skalierungsmöglichkeiten, aber man muss sich untereinander noch kennen. Und
ja,
das schätzen die Leute auch sehr, dass man Namen angesprochen wird und eine gewisse Herzlichkeit da ist und man nicht einfach nur reinkommt, geht.
Es ist ja auch eine gewisse Vertrauensbasis. Ne? Ja. Also wenn man sagt, du sagst auch lebensverändernd und so, ich kenne das auch bei meinen Kunden, wenn man dann sagt, du, naja, vielleicht ist abends so jeden Abend eine Currywurst Pommes und danach ein Ben & Jerry's Eisbecher vielleicht nicht das ideale Essen. Mhm. Ja, dann weiß ich das. Dann habe ich du hast, glaube ich, eine Schweigepflicht als Physio. Weiß ich,
ja.
Habe ich jetzt als Trainer jetzt eigentlich nicht, aber ich habe natürlich sowas, also für mich ist das einfach klar, ja, dass ich das nicht weiter erzähle, was ich über meine Kunden halt herausfinde oder was die mir auch sagen. Das ist halt dieses Vertrauensverhältnis da. Aber es ist ja nun mal auch so, die kommen rein und lassen dann ihre Hosen runter. Ne? Die sagen dir, du, das kriege ich gerade nicht auf die Kette, hilf mir.
Ja.
Gerade dieses Hilfen, also wir haben jetzt Physiotherapie, du hast gesagt, Osteopathie bietest du auch an über die Claudia.
Ja.
Du machst deinen Heilpraktiker noch zum
Ende? Ich mache meinen Sektoral-Heilpraktiker.
Das
heißt, also ich bin ein First Contact Practitioner, okay. Also es geht mir um rechtliche Sachen.
Mhm.
Man muss da gewisse Sachen vorweisen können und dann macht man quasi so ein Modul fürs Gesundheitsamt, sodass ich, da habe ich meinen eigenen Rezeptestapel hier, letztens ja, und Klopapier, wenn ich auch draufschreibe. Ne? Also, dass ich dann aus dem Heilmittelkatalog der Physiotherapie, zum Beispiel manuelle Therapie, Krankengymnastik, heiße Rolle, was auch immer dann da drin ist, dass ich das selber verorten kann.
Okay.
Das heißt, die Person muss nicht mehr zum Arzt gehen, um dann da sich einen Termin zu holen, sondern ich kann selber verorten. Die Leute können dann zu mir kommen, ich kann die Diagnostik machen im Rahmen der Physiotherapie und kann dann erkennen, hey, da solltest du aber doch vielleicht nur zum Arzt gehen. Also Red Flags erkennen, kann ich auch jetzt schon, ne? Nur du brauchst halt
den Nachweis,
den Nachweis und dann muss man nicht mehr den Umweg machen und erst irgendwie in 4-Wochen-Termin buchen. Wenn man privat für sich ist, dann geht es mal schneller, aber trotzdem muss man nicht direkt irgendwie warten, 4 Wochen, bis ich einen Termin habe, sondern wenn was Akuteres ist, dann kann ich direkt hier hinkommen und sagen, okay, lass die Diagnostik machen, gib mir dann und kann es auch bei der Krankenkasse dann einreichen.
Und Chiropraktiker machst du auch noch neben deiner Ausbildung, habe ich gehört, oder habe ich das richtig?
Chiropraktik ist auch kein gesicherter Begriff. Okay. Das ist natürlich, da gibt es amerikanische Methoden, schwedische Methoden und ist natürlich ein Handwerk, was man erlernt. Physiotherapeuten dürfen keinen chiropraktischen Impuls setzen. Das liegt dann im eigenen Ermessen. Außer man ist Heilpraktiker oder Arzt, dann läuft es aber unter Chirotherapie oder jetzt neuerdings auch manuelle Medizin. Mhm. Da haben wir auch Ärzte, die mit zusammenarbeiten, die darauf spezialisiert sind, zum Beispiel Oberhalswirbelsäule, Atlas-Axis zu manipulieren. Wenn wir dann Verdacht haben, dann schicken wir dahin. Mhm. Aber Chiropraktik allein ist genau wie Personal Trainer, Ernährungsberater, kein gesicherter Begriff quasi. Das ist einfach nur ein Name für eine Dienstleistung. Dabei assoziiert man oft dieses Knackgeräusch, die Kavitation, die nicht mal notwendig ist für irgendwas. Obwohl der Patient dann auch denkt, oder hat eine Knack, jetzt hat eine Repositionierung stattgefunden, obwohl das überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber das ist eine andere Sache. Aber manchmal kann es nötig sein, am Gelenk zu arbeiten und das zu mobilisieren, damit auch Muskulatur wieder loslassen kann. Ja, das ist oftmals sehr effizient, wenn man halt nicht chronische Probleme hat. Wenn man mal akut so einen Hexenschuss hat und so weiter, dann lässt sich das in der Regel auf fast immer das Gleiche zurückführen. Ne? Und dann kann man das korrigieren, das ist innerhalb von ein paar Stunden, Tagen weg. Ne? Mhm. Aber je komplexer das besteht, chronische Probleme da sind, dann braucht man eben auch komplexere Lösungen. Aber wir haben ja hier wöchentlich Leute, die irgendwie mal akut irgendwie einen Brustwirbelkörper vielleicht ein bisschen subluxiert, blockiert haben, mit Spannungszuständen, manchmal auch komplexe Sachen, typischer Hexenschuss, wo der fünfte Lendenwirbel und das Iliosakralgelenk ein bisschen blockiert sind. Wir reden ja hier über Einlenken ist auch ein falscher Begriff. Also wir reden über minimalste Verschiebung. Das, was sichtbar wird, ist einfach nur durch Muskelspannung. Aber das kann man dann frei machen und dann reguliert sich in der Regel auch die Spannung. Aber prinzipiell kann man auch jeden auf der Straße rauspicken und man findet immer irgendeine Asymmetrie. Ne, da muss man dann auch in der Kommunikation wieder richtig den Leuten sagen, dass nicht nur, weil sie irgendwie krumm und schief sind, dass dadurch durch anatomische Unterschiede einfach Probleme entstehen. Das ist nicht der Fall, das können wir nicht sagen. Also reduktionistische Erklärungsmodelle laufen auf Social Media natürlich ziemlich gut, aber die sind meistens halt falsch, ja, oder nicht tiefgehend genug. Ne? Da ist immer ein Fünkchen Wahrheit dran, aber das machen wir auch, also um auf das Thema zurückzukommen, mit chiropraktischer Diagnostik und Konzepten, zum Beispiel nach Ackermann arbeiten wir hier, weil die haben 40 Jahre Schmerzforschung, also richtig viel Evidenz dahinter. Kommt dann zur Anwendung, aber man muss immer wissen, man muss seine Grenzen kennen als Therapeut, man muss wissen, kann ich da jetzt helfen oder muss die Person jetzt einfach, wie das oft bei Chiropraktikern sind, so die Heilpraktiker sind und mit amerikanischer Methodik arbeiten, da kann man 20er-Packages buchen und dann rennst du da einfach andauernd hin, weil ja, es blockiert immer, aber die Frage ist, warum blockiert da gerade ein Gelenk? Warum immer wieder das Gleiche? Ne? Und da sind wir dann wieder bei Verhaltensänderungen, vielleicht mal sanftere Methoden, Trainingsprozesse, Biomechanik, vielleicht auch psychologische Elemente, Ernährung. Was weiß ich, kann man nie genau sagen. Aber man muss immer wissen, wir haben diverse Tools in der Kiste, aber meistens ist es eine Mischung aus allen Sachen. Oder wenn wir das hier nicht abdecken können, dann können wir eine gute Empfehlung aussprechen, wo man dann hingehen kann. Also wo unser Kompetenzbereich dann endet. Aber wir sind gut dann im Herausfinden, sind einfach fachlich kompetent genug, um zu wissen, okay, da gehen wir lieber dahin, der wird dir helfen können. Und dann ist eine Empfehlung genauso viel wert, hätten wir selber gemacht.
Cool. Bei dir steht noch Training auf dem T-Shirt, wenn ich das sehe. Wenn ich jetzt, sag ich mal, gesund bin, also ich habe jetzt vielleicht doch was gehabt, bin jetzt ein paar Mal hingekommen, ihr habt mich gesund gemacht, jetzt habe ich gesagt, boah, geil, gefällt mir hier. Training bietet ihr auch an, wie läuft das ab? Kurz erklärt.
Prinzipiell nahezu genauso. Da läuft immer auf Trainingsprozesse hin, aber dann, wenn wir über Training sprechen, gibt es ästhetische Gründe, manche Leute, also in Richtung Muskelaufbau, vielleicht auch schon Bodybuilding oder irgendwas, also gerade das Schönheitsideal so vorschreibt. Wir haben ganz viel Verkaufsschlager, ist Abnehmen, ne? Also in allen Altersgruppen. Da kristallisiert sich natürlich so Mütter raus, ältere Menschen, so Ü50, die halt von Urlaub zu Urlaub und ein paar Pfunde angehäuft haben. und vielleicht schon ein paar Sachen probiert haben. Und dann gibt es halt spezielle Trainingsprogramme, Ernährungsprogramme dafür. Egal, ob es jetzt Ästhetik ist oder Gewichtsverlust, manchmal auch Gewichtsaufbau in Form von kontraktiler Masse dann in der Regel. Und jetzt nennt es aber auch Beratungsgespräch, Ziele festlegen, vernünftig aufklären, nicht ihren 12 Wochen den Beachbody sonst was, sondern wirklich mal sagen, wo könnte es hingehen, wie lange dauert das, was musst du dafür überhaupt leisten, damit du deine Vorstellung von deinem körperlichen Ideal überhaupt erreichen kannst. Und dann gibt es natürlich auch Trainingsprogramm dementsprechend und ganz zu Beginn erstmal natürlich auch wieder Anamnese, sportmotorische und konditionelle Assessment, um zu gucken, ne, wie läuft. Also viele kommen zu uns, sie haben schon eine Gewohnheit, die trainieren und stecken echt viel Zeit rein und es passiert nichts. Und dann guckt man sich mal ein Trainingsprogramm an, was sie so machen, dann ist kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Wenn man jetzt nicht die Monstergenetik hat, was die wenigsten halt haben. Oder mit 40 erst anfangen und haben noch nie eine Hantel gesehen. Dann ist klar, dann hat die Muskelzelle, kennt das gar nicht. Die fragt sich jedes Mal, was machst du hier mit mir? Wenn man auf irgendwas zurückgreifen kann, mega, super, dann geht das alles ratzfatz, oder zumindest schneller. Aber das ist der Trainingsbereich, wo ich ja nahezu erstmal mit begonnen habe. Also mit Gewichtsreduktion, Ernährung, Energie, so ein paar Biohacks da auch bei. Aber da ist von allem was dabei.
Cool. Hast du einen, den wichtigsten Tipp, um gesund und stark und fit zu bleiben, den du unseren oder meinen Hörern mal mitgeben willst, wo du sagst, das ist genau, wenn du das machst, bist du schon, ist so der gute Weg geebnet?
Also wenn wir uns Wissenschaft angucken, egal was, in welchem Bereich, ich beschäftige auch viel mit dem Thema Longevity oder überhaupt irgendwie Health Span Erweiterung, das, was die Polypille schlechthin ist einfach Muskelaufbau und V2-Max-orientiertes Training. Also eine gute, also Sauerstoffaufnahme zu haben, die sowieso halt abbaut von alleine, und Muskelaufbau. Ne? Also nicht, also egal in welchem Bereich. Man muss einfach verstehen, wie das funktioniert. Also es ist ja erstmal, wir stressen den Körper. Es ist erstmal toxisch Training. Sekundär entsteht daraus durch biochemische Prozesse dann sekundär und Adaptationsprozesse Gesundheit. Ne? Und die Muskulatur schüttet ja sogenannte Myokine aus. Die heißen nicht umsonst Hope Molecules, also Hoffnungsmoleküle, weil die Natur belohnt Bewegung in dem Maße. Es ist unglaublich, was damit möglich ist. Natürlich nicht so schnell wie ein Ibuprofen oder sonst irgendwas, aber Krafttraining und gepaart mit V2-Max-orientierten Training. Es muss jetzt kein Dauerlauf immer zwingend sein, ne? Muss man auch verstehen, da gibt es auch effektive Trainingsbereiche, aber das hilft bei fast allem. Also wenn man das in eine Pille packen könnte, da wird man, es ist unglaublich, das ist das Wertvollste überhaupt. Man darf nur nie aufhören. Man darf niemals aufhören. Es ist zwar nie zu spät, aber man muss immer gucken, dass man sich bewegt und vor allem intensiv bewegt. Und am besten mit einem infantilen Zugang zur Bewegung und nicht nur mit Mittel zum Zweck. Ich will das, weil ich abnehme, wegen Muskulatur, das ist alles vergänglich. Aber wirklich aus inhärentem Spaß an Bewegung, sich zu fordern, sich weiterzuentwickeln. Niemals Stillstand, immer entwickeln. Das geht wunderbar im Training, weil die größten Gains dabei sind auf geistiger Ebene, indem man eine Persönlichkeit entwickelt, durch Grenzüberschreitung, die man wunderbar simulieren kann im Training. Ne? Also wenn man, also für mich ist Training, wenn man sich konstant, wenn der Körper sagt, nein, ich will nicht mehr, und du sagst, ich mache jetzt noch. Das ist Training, alles andere ist kein Training.
Ja, hat David Goggins noch gesagt, wenn du nicht mehr kannst, bist du über 60% deiner maximalen Leistung. Sowas in der
Art. Ja, genau.
Genau. Ja. Mein Mantra, oder was ich den Leuten immer sage, ist, Bewegung ist Heilung.
Ja.
Und meine Kunden, oder mit denen ich Trainingsbilder habe, sind meistens auch Leute, die viel beschäftigt sind. Die haben nicht den ganzen Tag Zeit, wo ich sage, ich kann morgens eine halbe Stunde Mobi machen, dann mache ich ein bisschen Kraft hin, dann mache ich morgen 2 Max, dann mache ich sonst was. Ich sagte immer, einmal am Tag wirklich außerhalb der Komfortzone gehen, dass man im Krafttraining ist, das ist ein Kraftausdauerbereich, Ausdauertraining, und du wirst, wenn du das regelmäßig machst, Kontinuität, wirst du Erfolg haben. Würdest du das so unterschreiben?
Ja,
cool. Definitiv. Dann sind wir eigentlich so weit durch. Ja. Seht ihr, Leute? Ne? Also, ich habe mich einen Experten, der das bestätigt. Ja, sind wir auch schon zum Ende der Folge. Chris, ich bedanke mich. Es ist, glaube ich, jetzt dieses Jahr die längste Folge, die ich gemacht habe.
Wow, okay.
Liegt aber daran, Interviewpartner, ich suche mir die auch aus, und ich suche da mal coole Leute, und ja, habe ich wieder einen gefunden. Wenn ihr mit dem Chris Kontakt aufnehmen wollt und hier mal irgendwas tun wollt, den Link zum Chris gibt es in der Podcast-Beschreibung natürlich. Mhm. Ich packe deine Kontaktdaten von der Visitenkarte einfach rein.
Gerne, danke.
Ja, und dann sind wir zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Und ja, Chris, vielen Dank.
Ja. Sehr gerne.
Bleib in Kontakt.
Auf jeden Fall.
Ciao, ciao.
Ciao.